Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute feiern wir schon den zweiten Advent. Und weil es in der Advents- und Weihnachtszeit ja häufiger dazu kommt, dass man jemanden besucht oder besucht wird, soll es heute und auch am nächsten Sonntag um dieses Thema gehen, wer denn vor der Tür steht, so um eine Art Überraschungsbesuch. Die Schriftlesung aus dem Brief des Apostels Jakobus hat uns schon angekündigt, wer da vor der Tür steht. Es ist nicht Knecht Ruprecht oder das Christkind, nein, der Richter steht vor der Tür. Also wer jetzt an Pfarrerrichter denkt, der da vor der Tür steht, der würde sich wahrscheinlich über den Besuch freuen, aber es ist hier die Rede von einem echten Richter. Im Predigtext des heutigen Sonntags wird er sogar der Weltenrichter genannt, beziehungsweise Martin Luther hat diesem Kapitel im Lukasevangelium diese Überschrift gegeben. Wir wollen den Predigtext hören, er steht im 21. Kapitel dieses Evangeliums, die Verse 25 bis 33, und es ist Jesus selbst, der hier spricht. Unheilkündende Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, am Mond und an den Sternen. Und auf der Erde werden die Völker zittern und nicht mehr aus- und einwissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden halbtot vor Angst darauf warten, was für Katastrophen die Erde noch heimsuchen werden. Denn die ganze Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Dann kommt der Menschensohn auf einer Wolke mit göttlicher Macht und Herrlichkeit, und alle werden ihn sehen. Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf, bald werdet ihr gerettet. Jesus gebrauchte einen Vergleich, er sagte, seht den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn die ersten Blätter herauskommen, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer bald da ist. So ist es auch, wenn ihr diese Anzeichen seht. Dann wisst, dass die neue Welt Gottes anbricht. Ich versichere euch, diese Generation wird das alles noch erleben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ein bisschen irritiert bin ich schon, wenn ich diese Zeilen lese. Letzten Sonntag hieß es noch, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und jetzt entpuppt sich der König als Richter. So ganz behagt mir das nicht. Obwohl, wenn ich länger drüber nachdenke, dann muss der Anblick eines Königs vor meiner Tür auch nicht unbedingt Jubelschreie in mir auslösen. Sowohl das Bild des Königs als auch das des Richters sind für die meisten von uns fremde Bilder für einen Gott, der uns Menschen besuchen und uns nah sein will. Klar, ein Besuch des Königs macht was her, da fühlt man sich gleich bedeutender und wertgeschätzt. Aber vielleicht kommt man sich auch ein bisschen fehl am Platz vor. Und auch beim Richter gibt es die angenehmen wie die unangenehmen Seiten. Käme der Richter mit einer Anklageschrift in der Hand und einem kühlen Blick und eisernem Schritt, ich würde wahrscheinlich vor Angst vergehen. Hielte er aber einen Freispruch in der Hand, hätte er einen liebenden und gütigen Blick, ich wäre froh und erleichtert und würde ihn hereinbitten. Im 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums werden ganz viele furchterregende und angsteinflößende Szenarien vor dem Auge des Zuhörers gemalt. Und ich glaube, wir Menschen tendieren dazu, solchen Horrorvorstellungen vom Ende der Welt eher auszuweichen, weil sie uns Angst machen oder weil wir sie auch als nicht hilfreich empfinden für unseren Alltag. Eine ganze Epoche im Mittelalter hat die Menschen gequält mit diesen Worten Jesu und die Angst vor der Hölle, vor dem Gericht Gottes geschürt. Und wenn Menschen Angst haben, dann kann man sie sehr gut manipulieren, denn sie würden ja alles dafür tun, um diese Angst loszuwerden. Ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht, eben genau aus dieser Epoche. Es ist ein Holzschnitt von Hartmann Schädel. Er ist zu entdecken in seinen Weltchroniken aus dem Jahr 1493, also zu Luthers Lebzeiten. Können Sie das alle gut erkennen? Oder haben wir es noch? Genau. Wir schauen uns mal den oberen Teil an. So ist er ein bisschen größer. Also es ist nicht schwer zu erkennen, der in der Mitte soll natürlich Jesus Christus sein, der Menschensohn, der auf der Wolke kommt, in Macht und Herrlichkeit, wie wir es auch in dem Predigttext gehört haben. An der rechten Seite geht ein Schwert sozusagen in seinen Kopf und auf der linken Seite kommt eine Lilie heraus. Das Schwert, vielleicht erinnern sich einige, Jesus hat ja gesagt, ihr sollt nicht wähnen, ich bin gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, also das Gericht. Und die Lilie mag ein Sinnbild sein, wenn man das Buch, das Hohelied der Liebe anschaut in der Bibel, die Lilie ein Sinnbild für das Volk Israel, das Auserwählte. Durch Christus dürfen wir uns alle als die Lilie im Tal, die sozusagen die Liebe Gottes empfängt, empfinden. Dann sieht man hier unten noch die Engel, die die Posaune blasen zum Gericht. Auch dieses Bild finden wir häufiger in der Bibel wieder. Was wir in der Bibel nicht finden, sind Maria und Johannes der Täufer, die für die Verstorbenen bitten bei Jesus. Also hier typisch für das mittelalterliche Weltbild und auch Gottesbild. Dann schauen wir uns mal was man hier vielleicht noch schön sieht, ist, dass Jesus auf einem Regenbogen sitzt. Also auch da wird schon ein bisschen auch die Barmherzigkeit deutlich in dem Weltenrichter. Und wenn wir den unteren Teil uns anschauen, da sehen wir den Tag des Gerichts, so wie die Menschen sich das damals vorgestellt haben. Links, ganz links sehen wir Petrus, der das Himmelreich aufschließt für die Gerechten, für die, die an Gott und an Jesus Christus glauben. Aber auf der rechten Seite sehen wir auch viele kleine Teufel, die ja die anderen zu sich holen. Im Johannesevangelium steht, die Gutes getan haben, werden hervorgehen zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Danke. Solche Vorstellungen vom jüngsten Gericht, vom ewigen Leben und von Jesus, dem Weltenrichter, ich glaube, sie sind uns heute eher fremd. Und ein Grund dafür sind nicht nur die gesellschaftlichen Veränderungen, sondern ich glaube, ein Grund dafür sind vor allen Dingen die bahnbrechende Erkenntnis Luthers, dass Jesus zwar der Weltenrichter ist, aber dass sein Ziel und Gottes Ziel nicht ist, uns zu verdammen, sondern uns zu erlösen. Und das gilt für jeden Menschen. Also Gott hat keine Freude daran, wenn sozusagen Menschen von den Teufeln gefangen genommen werden und den ewigen Tod erleiden müssen. Und auch wenn Martin Luther einige Sachen gesagt und geschrieben hat, die wir heute so nicht mehr unterschreiben würden, da gibt es ja jetzt eine große Diskussion im Hinblick auf das 500-jährige Jubiläum der Reformation. Aber eine Sache, in einer Hinsicht hat er wirklich einen großen Durchbruch erreicht, nämlich Gott den Menschen nahe zu bringen und die Angst gegen Vertrauen einzutauschen. Ja, der Richter steht vor der Tür, aber er will dir keine Angst machen, sondern er will dich retten. Deshalb heißt es ja auch im Predigttext, im Eingangsspruch, erhebt freudig euren Kopf, schaut aufrecht nach oben. Deine Erlösung naht sich, wenn Jesus wiederkommt. Dir soll dieses Gericht gar keine Angst machen, sondern du sollst dich darauf freuen, weil Jesus eben zu deiner Errettung kommt und nicht zu deiner Verurteilung. Und Jesus sagt, so gewiss wie der Frühling nach dem Winter kommt, so gewiss komme ich wieder, um euch endgültig zu retten. Darum habt keine Angst, wenn alles andere um euch herum euch Angst machen will. Und da gibt's ja genügend Dinge. Leistungsdruck, vielleicht in der Schule, Belastungen durch die Arbeit, das gilt dann für die Eltern, Schwierigkeiten in Beziehungen, Löcher in den Finanzen. Es gibt viele Dinge. Und Jesus spricht sogar von Katastrophen. Er spricht von Zeichen am Himmel, dass die Ordnungen der Natur durcheinander geraten werden. Aber ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, Jesu Worte nur als Naturkatastrophen deuten zu wollen. Die Katastrophen unseres Lebens ereignen sich doch an unserem ganz persönlichen Himmel, in unseren zerplatzten Träumen, in gescheiterten Existenzen, in Erlebnissen, die in unser Leben kommen, ohne dass wir etwas dafür oder dagegen getan hätten, die aber so mit mächtiger Wucht in unser Leben kommen und die uns prägen, wo wir uns nicht dagegen wehren können. Und da sagt Jesus, das soll dir eigentlich keine Angst machen. denn ich komme, um dich zu erretten. In dem Wort Richter, da schwingt so vieles mit, was wir zwar hören, aber das ist uns gar nicht so bewusst. In dem Wort ist angedeutet, dass es etwas gibt, was richtig ist. Und demzufolge auch etwas, was falsch ist. Ich könnte auch sagen, gut und böse. Wer selbst schon einmal in einem Gerichtsprozess gestanden hat oder steht, der weiß, dass das, was ein Richter als richtig empfindet oder ansieht, nicht unbedingt das sein muss, was man selber als richtig erkannt hat. Und mit dem Wort Richter verbinden wir auch das andere Wort Rechtsprechung. Richten, rechten, ist dieselbe Wortwurzel. Da geht es um eine gefühlte Gerechtigkeit. Es geht um ein Angenommensein, ein Richtigsein. Ich bin richtig, so wie ich bin. Ein menschlicher Richter sieht die Dinge sachlich, da geht es immer um die zu prüfende Beweislage. Aber oft hat die Verletzung, die uns zugefügt wurde, mehrere Bereiche unseres Lebens betroffen, als nur den rechtlichen. Deshalb kann uns ein menschliches Gericht auch niemals die Rechtfertigung und den Rechtsspruch geben, der uns ganz heil macht. Oftmals handelt es sich nämlich um die Verletzung unserer Würde. Und die kann ein Rechtsspruch nicht einfach so wieder gut machen. Und manchmal, dann wird es noch komplizierter, sind wir ja auch teilweise selbst schuld an dem, was uns widerfährt. Nicht immer, aber manchmal ist das so. Und dann wird es noch schwerer, sozusagen auseinander zu dividieren, wo man selbst Anteil hat und was einem aber auch zugefügt wurde, wo man keinen Anteil hat. Und ich glaube, wenn wir diese eigene Schuld sehen und empfinden, dann sind wir selbst uns die schärfsten Richter und Jesu Stimme kann gar nicht zu uns hindurchdringen. Das, was an Jesus so besonders ist und wofür ich ihn liebe, ist, dass er nicht mit erhobenem Zeigefinger seinem Rechtsspruch Nachdruck verleiht, sondern dass er dies auf sanftmütige Weise tut, so wie das Licht der Morgendämmerung die Dunkelheit der Nacht vertreibt. Das geschieht ja nicht gewalttätig, sondern das ist ein langsamer Prozess, sanftmütig. Jesus, geboren armselig in einem Stall, als Erwachsener demütig reitend auf einem Esel und dann schließlich leidend am Kreuz, hat auf diese sehr ungewöhnliche und für Menschen untypische Art und Weise das Gericht in die Welt gebracht. Sein Licht lässt uns nämlich die Wahrheit erkennen, die uns frei macht. Jesus ist nicht gekommen, um uns Schuldgefühle zu machen, wie es auch lange Zeit, zumindest unter bestimmten Christen der Fall war, dass man so, wir haben immer gesagt, die Holzhammermethode, erst dem Menschen sagen, du bist schuldig und dann sagen, aber Gott hat dich erlöst. Jesus ist nicht gekommen, um uns Schuldgefühle zu machen. Die haben wir von ganz alleine, wenn wir wirklich schuldig geworden sind. Sondern er ist gekommen, um uns von unseren Schuldgefühlen zu befreien. Es muss nur Jesus mit seinem Licht in dein Leben kommen. Und dann findet ganz von selbst das Gericht statt, nämlich die Offenbarung und die Klärung der Wahrheit, in der du lebst. Er kommt mit seinem Licht und es wird Ordnung geschaffen. Dann wirst du erkennen, was gut und was schlecht ist, was richtig und was eben auch falsch ist. Im Johannesevangelium steht, und Sie können das mitlesen, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das heißt, das Gericht ist, dass du, ob du glaubst oder nicht. Eigentlich liegt es in deiner Hand, wie das Gericht ausfällt. Entweder du öffnest Jesus die Tür oder du verschließt die Tür. Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt, dass er die Welt erretten sollte und dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, das heißt nicht auf Abwege, auf falsche Wege geraten, sondern das ewige Leben haben. An Weihnachten singen wir, Christ, der Retter ist da. Und der Retter der Welt ist gleichzeitig der Richter der Welt, der unseren Freispruch in Händen hält. Und weil wir dieses Vertrauen zu Jesus haben, warten wir auf seine Wiederkehr völlig angstfrei und voller Vorfreude, so wie Kinder sich auf das Weihnachtsfest freuen. Darum können wir unsere Häupter erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Allerdings lassen wir uns in diesem Warten so leicht ablenken und verlieren den Fokus. Was hat eigentlich Hiob, von dem ja in der Schriftlesung auch die Rede war? Er wurde dort genannt als Vorbild für Geduld und Standhaftigkeit im Warten auf den Herrn. Was hat denn Hiob dazu gebracht, trotz all des Leides, das ihm widerfahren ist, an Gott festzuhalten und kein anklagendes und schlechtes Gewissen zu bekommen, sondern fest auf Gottes Liebe und Gerechtigkeit zu vertrauen? Ich denke, ihm ist das gelungen, weil er fokussiert war. Fokussiert auf die Wahrheit Gottes, die unabhängig von seinen Lebensumständen bestehen bleibt. Wenn wir in unserem Leben Fragen aushalten müssen, auf die wir keine Antwort haben, oder auch wenn wir Ungerechtigkeit ertragen müssen und nicht wissen, ob wir eines Tages Gerechtigkeit erleben werden, dann hat das ganz oft auch Einfluss auf unser Gottesbild. Die Frage, warum lässt Gott all das Leid in der Welt zu, ist typisch dafür. Aber so soll es nicht sein. Wir sollen und dürfen Gott in Jesus vertrauen, ganz egal, wie unsere Lebensumstände sind. Hiob entkoppelt das eigene Erleben mit seinem Glauben an Gott, mit der Wahrheit über Gott. Er glaubt das Unsichtbare ganz unabhängig von dem Sichtbaren um ihn herum. Also egal, ob der Himmel sich blutrot färbt und ob die Sonne sich verfinstern wird und egal, ob gerade dein persönlicher Himmel zerfällt, wichtig ist, dass du in der einen wie in der anderen Situation auf Jesus fokussiert bleibst und dir dessen sicher bist, du bist erlöst durch sein Blut am Kreuz. Und unsere Fähigkeit, genauso fokussiert zu bleiben, auf den erlösenden und freisprechenden Richter zu warten, die muss wachsen. Das bekommen wir nicht in die Wiege gelegt. Genauso wie die Frucht unter der Erde oder am Baum wachsen und reifen muss, so muss auch diese Fähigkeit in uns wachsen und reifen. In der Gebetswoche letztens haben wir uns mit der Frucht des Heiligen Geistes beschäftigt. Und vielleicht, hoffentlich, haben wir neu die Sehnsucht in uns verspürt, diese Frucht, an dieser Frucht Anteil zu haben. Und vielleicht haben wir auch neu festgestellt, dass so mancher Teil dieser Frucht noch nicht ausgereift ist in unserem Leben. Wir sind immer so schnell auf Leistung fixiert und gucken genau, aha, Geduld habe ich schon, das habe ich schon, aber was mir noch fehlt, ist das und das. Wir sollen nicht auf diese Leistung so fixiert sein, weil dann werden wir sehr schnell ungeduldig mit uns und verurteilen uns selbst als untaugliche Christen. Genau diese Selbstanklage, wenn wir denken, ich bin nicht gut genug, weder als Mensch noch als Christ, die nimmt Jesus, der Richter, und heftet sie ans Kreuz und sagt, dafür bin ich gestorben, für deine selbstanklagenden Gedanken. Du sollst sie nicht mehr haben, du sollst sie ablegen am Kreuz. Sie nehmen dir deine Energie, sie nehmen dir deine Kraft und Jesus möchte, dass du befreit lebst. Dafür ist er gestorben, dass du befreit leben kannst. Viele Menschen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg haben diese Worte Jesu, die wir als Predigttext gehört haben, wortwörtlich gedeutet. Sie haben Weltuntergänge vorhergesehen, aber eingetreten sind sie bisher noch nicht. Und manch ein Theologe deutet Jesu Worte auch in Bezug auf die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus. Jesus hat ja gesagt, Sie erinnern sich vielleicht vom Predigttext her, diese Generation wird all das noch erleben. Und da liegt natürlich auch diese Interpretation sehr nahe, dass es sich um diese Zerstörung des Tempels handelt. Und wenn man will, kann man auch noch andere, größere und kleinere Katastrophen zur Zeit der damals lebenden Generation finden. Aber wenn ich Jesus danach frage, was seine Worte heute noch für uns bedeuten, dann glaube ich, dass sie heute noch genauso gelten wie damals. Auch heute noch soll jede Generation, die diese Worte hört und liest, damit rechnen, dass sie die Generation ist, in der diese Dinge passieren werden. Wir wollen und wir sollen jederzeit nüchtern und wach sein, denn der Tag, da Jesus wiederkommt, kann jederzeit anbrechen. Niemand von uns weiß den Tag noch die Stunde. Was wir dazu brauchen, ist die Geduld, so wie Hiob sie hatte. Was wir dazu brauchen, ist Geduld, wie wenn eine Frucht im Verborgenen wächst. Was wir dazu brauchen, ist ein bedingungsloses Vertrauen, dass dieser Tag des Gerichts für diejenigen, die glauben, ein Tag der Befreiung und Erlösung werden wird. Denn auch das sagt Jesus: Die, die an ihn glauben, kommen nicht ins Gericht, sondern sind schon jetzt durch den Tod ins Leben durchgedrungen. Was ist das für ein Geschenk, schon zu Lebzeiten die Gewissheit haben zu dürfen: Ich habe das Leben durch den Tod hindurch erlangt, durch meinen Glauben an Jesus Christus, dadurch, dass ich ihm die Tür geöffnet habe. Der Richter steht vor der Tür, so lautet die Botschaft am heutigen Sonntag. Aber er kommt nicht, um zu richten und um zu verurteilen, er kommt, um zu retten und zu suchen, was verloren ist. Er kommt, er hat seinen Besuch angekündigt und wir dürfen ihn voller Vorfreude erwarten. Wir dürfen freudig unseren Kopf erheben und uns aufrichten und uns dieser einen Sache gewiss sein. Wenn er an unsere Herzenstür klopft und wir ihn einlassen, dann haben wir den größten und kostbarsten Schatz gefunden, den es gibt. Dann haben wir das Beste gefunden, das uns jemals im Leben passieren kann. Und dann wird Weihnachten auch zu dem, was es sein soll: ein wahres Freudenfest. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.